Ich komme ja nächstes Jahr in Rente und da gewöhnt man sich ja schon an Gedanken, irgendwann mal einen Rollator zu haben. Und wenn ich hier komme, dann habe ich immer das Gefühl, ich übe hier schon mal mit diesem Hamster. Vielleicht könnt ihr mir das dann später mal vermachen oder ausleihen. Ja, es ist schön, mal wieder hier zu sein bei euch. In der Tat leuchtet diese neue Zeit schon. Nicht, dass ich aufhören werde, aber mal in einer vernünftigen Balance zu sein des Lebens. Da freue ich mich schon sehr drauf und das wirkt tatsächlich schon vor. Also, es ist auch nachher nochmal eine Frage, Thema die Kunst des Lebens oder der Lebensführung. Es ist auch nachher nochmal eine Frage, wie geht man mit so einer neuen Zeit um? Das ist ja auch eine interessante Fragestellung, immer bei Umbrüchen, Lebensumbrüchen, ob man nun, sag ich mal, in die Schule kommt, ins Berufsleben kommt, heiratet, Kinder kriegt, Kinder aus dem Haus, immer taucht diese Frage auf, wie gelingt die Lebensführung darin? Man hat sich gerade mal daran gewöhnt und dann kommt was Neues. Also, ich stelle mich diesem Thema gerne, das habt ihr mir gegeben, die Kunst der Lebensführung. Ich musste schmunzen, der Jörg sagte mir, das ist das Thema, aber du redest ja dann sowieso, was du willst, daraus unter dem Thema. Ich bin noch nicht zu Ende gekommen, damit darüber nachzudenken, was du damit gemeint hast. Die Kunst der Lebensführung. Ich stelle mal eine These auf. Dann lese ich diesen wunderbaren Text der Hochzeit zu Kana und dann habe ich vier Leitgedanken. Also zunächst die These. Die Kunst der Lebensführung besteht ganz wesentlich darin, dass man den Kampf gegen die Lebensverderber gewinnt. Die Kunst der Lebensführung besteht ganz wesentlich darin, dass man den Kampf gegen die Lebensverderber oder Lebensverführer gewinnt. Siegreich bleibt oder siegreich wird. Soweit zunächst mal die These. Johannes Kapitel 2, die Hochzeit zu Kana. Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, Galiläa. Und die Mutter Jesu war auch da, auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Als dann der Wein ausging, das ist absolut das Chaos für eine orientalische Hochzeit. Also das ist wie wenn auf einmal du fährst ein wunderbares Auto und die Räder sind ab oder irgend sowas. Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus spricht zu ihr, was geht es dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß, das heißt zwischen 80 und 100 Liter. Und Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, wo er herkam, während die Diener es wussten, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie dann schon angetrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das war das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana, Galiläa. Und er offenbarte darin seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit dieser sehr schöne Text. Wie war die These? Die Kunst der Lebensführung besteht wesentlich mit darin, dass man gegen die Lebensverderber und Verführer siegreich wird, gewinnt. Der Wein, muss ich immer dazu sagen, Wein ist ein Symbol. Ganz falsch verstanden wäre meine Predigt, wenn jemand heimgehen würde und sagen, okay, dann mache ich mir heute Abend mal eine ganz große Flasche Wein auf und trinke die und guck mal, was da geschieht oder irgend sowas. Nein, es geht nicht um Alkohol. Es geht um, im Symbol, es geht um die Lebensfreude, diese innere Inspiration, die innere Stärke. Es geht um Hoffnung. Es geht um Erfüllung, das, was wir Lebenserfüllung nennen. Es geht vielleicht, könnte man sagen, um die Lebenskunst, Lebensführung, die gelingende. Der Wein als Symbol. Gedanke 1 dazu. Leben gibt es immer nur in bedrohter Form in dieser Welt. Im Himmel wird es anders, aber solange wir hier sind, gilt Gedanke 1, Leben gibt es nur in bedrohter Form. Das macht uns zu schaffen, denn wir tragen alle in uns, und in jungen Jahren ist das ganz stark zunächst mal, wir tragen alle in uns noch eine Paradiessehnsucht. Wir ahnen, wir wissen es in der Tiefe unseres Herzens, wir sind eigentlich dafür geschaffen, in Geborgenheit, in paradiesischer Schönheit und Unbedrohtheit zu leben, unser Leben aufzubauen und zu gestalten. Und diese Paradiessehnsucht, die hat so eine Neigung zur Lebensillusion zu werden. Und die Lebensillusion gegenüber der Realität des Lebens ist ganz oft die Blockade, etwas zu verändern, weil zur Veränderung immer auch zunächst gehört, es zu sehen, wie es ist. Denn Leben gibt es immer nur in bedrohter Form. Dein Leben gibt es nur in bedrohter Form. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Leben gibt es immer nur mit Enttäuschungen, Desillusionierungen. Leben gibt es immer nur mit Verletzungen. Will man nicht, ist so. Leben gibt es immer nur mit Kräften der Verführung. Die Gegenseite lernt die Kunst der Lebensverführung. Wir reden über Lebensführung. Gibt es immer nur mit Verführungsangeboten und Kräften. Leben in dieser Welt gibt es immer nur mit Mangel. Und Leben in dieser Welt gibt es immer nur mit Niederlagen. In der Tat, ich weiß noch sehr gut, wie bei uns in der Ausbildung irgendein Prediger mal kam, da gab es immer die Andachten zwischendurch, und der hat so eine Predigt gehalten, wie einfach es ist, immer von Wolke zu gehen als Christ und so weiter. Und dann saß neben mir einer der Lehrer, die Älteren von euch kennen, den Non Willi Haselow. Wir hatten uns damals schon gut verstanden, er hat sich zu mir, als der immer euphorischer wurde da vorne, der hat sich zu mir so rüber geneigt und sagte, es wäre besser, wenn er uns sagen würde, wie wir in Jesus Christus mit den Niederlagen umgehen würden, statt die Illusion zu verbreiten, dass alles paradiesisch sein kann. Hochinteressant. Also Leben gibt es nur in bedrohter Form, und es ist gut, das zu wissen. Nun gibt es Gedanke 2, Gedanke 1 war Leben nur in bedrohter Form, Gedanke 2 in der Praxis bedeutet also, es gibt Lebensräuber, so nenne ich das mal. Oder, um in dem Bild dieses Gleichnisses zu bleiben, es gibt Weinräuber. Weinräuber. Heißt, also die waren aus einer Hochzeit, und da gehört es wirklich dazu, dass der Wein so diese Beigabe war, dieses Besondere. Denn Hochzeiten, normalerweise hat man ganz billigen Wein getrunken damals, man hatte ja gar nicht die Möglichkeiten wie heute, aber jedenfalls gab Wein. Und bei einer Hochzeit aber, da war der Wein schon besonders. Also da hat man sich mal was gegönnt. Da hat man sich das richtig was kosten lassen. Einem Fest die besondere Würze, Inspiration, wie auch jemand zu geben und das in diesem Wein auszudrücken, zu dem man ganz große Menge von Leuten eingeladen hat, weit über das Dorf hinaus. Die waren alle da immer, damals das ganze Dorf und viele andere mehr. Man hat sich das was kosten lassen. Und nun geht hier der Wein aus. Wow, das ist hochpeinlich. Wisst ihr, in so einer ländlichen Gesellschaft, das erzählt man noch nach Generationen. Drüben beim, was weiß ich, Ruben oder wer auch immer da geheiratet hat, damals vor 50 Jahren, der hat geheiratet. Und stell dir vor, da ging der Wein aus, war unfassbar. Und dann saß alles, war beklommen da, diese Schande. Weinräuber. Und unser Leben hat Weinräume. Also diese Hochzeit, das ist das Letzte, was die vertragen konnte, ist, dass dieser Wein ausgeht. Das ist das Besondere. Was übrig blieb, war einfach nur Wasser. Und jetzt pass auf, es ist im Leben einfach so. Diese Illusion, diese Träume, diese Paradiessehnsucht ist immer die Sehnsucht nach dem besonderen Wein, in Anführungszeichen. Und das Leben lehrt uns, dass das, was wir uns als Wein in jungen Jahren, kann auch später sein, als Wein sozusagen gegeben haben und angeschafft haben, dass das ganz oft wie zu Ende geht und dass nur noch Wasser übrig bleibt. Die Beziehungen untereinander. Auch eine Gemeinde hat, und ich kann mich tatsächlich erinnern, wie wir 1988 diesen Aufbruch gefeiert haben, hier von Darmstadt aus in meiner früheren Gemeinde, das hat immer dieses Besondere des Weins. Also man hatte damals den Eindruck, Darmstadt-Aha-Straße, Wasser, EFG, Wein. Was war tatsächlich so das Gefühl. Ne? Und dann kommen Zeiten, wo man auch in einer Gemeinde auf einmal den Eindruck hat, also wir kochen ja auch nur mit Wasser irgendwie. Und dieses Esprit, dieses Prickeln des Besonderen ist eigentlich dem Alltagswasser gewichen. Und das gibt's in allem. Das gibt's in deinem Beruf. Oh, was habe ich mich schon auf meinen ersten Beruf befreut. Und hinterher war das wie abgestandenes Wasser. Beim zweiten ist es ein bisschen anders, gebe ich zu. Jede Ehe erlebt das. Jede Freundschaft erlebt das. Eine, sag ich mal, Hochzeit, in der irgendwann mal der Wein ausgeht und zu Wasser wird. Und die Frage ist, was geht dann? Was macht man dann? Die Weinräuber. Das heißt, dass die Frage ist, was haben wir für Räuber? Welche Räuber nehmen uns das Besondere? Das sind die Ängste, die zu unserer Seele gehören, die zu viel Kraft kriegen. Dann rauben sie uns den Wein und lassen nur noch Wasser übrig. Weinräuber sind die unerfüllten Sehnsüchte und Hoffnungen, die man auf Dinge des Lebens und der Welt setzt und irgendwann mal merkt, sie können das nicht erfüllen. Weinräuber ist schlicht unsere eigene Neigung zur Sünde, die uns einen Strich oft durch die Rechnung macht und uns gefangen nimmt, auch die Sünde der anderen. Da ist ein Weinräuber für uns. Unsere Schwächen, die wir haben, ich hätte ja nie gedacht, so als junger Mann, wo ich dachte, boah, ich habe so alles im Griff, wie viel Schwächen sich offenbaren an Leib und Seele und Geist. Die Gefahr, dass die Fixierung auf diese Schwächen den Wein meines Lebens, meiner Lebenskunst, meiner Lebensführung raubt, ist sehr groß. Ich habe in 40 Jahren Seelsorge gemerkt, wir sind immer noch bei Weinräuber, ich habe gemerkt, wie viel falsche Programme sich halten in Menschen. Irgendwann mal angelernt, manchmal über Generationen. Und sie zwingen uns, wie so ein Computerprogramm. Ein Computer kann immer nur laufen wie das Programm, das dahinter ist. Sie zwingen uns zu irgendetwas und rauben uns gleichzeitig die Neuerung, die Bewegung, die Entfaltung. Traditionen rauben mitunter den Wein des Lebens. Und erst wenn man älter wird, merkt man, wie stark Traditionen in unser Leben reinwirken. Das sind die Erwartungen der Umgebung. Wow, ich hatte mal gedacht und gehofft, da doch weitgehend abhängig zu sein. Hab dann immer wieder gestaunt, wie abhängig man sich fühlt und dadurch auch ist von der Meinung der anderen, von ihrem Ansehen, von ihrem Lob, ihrer Anerkennung oder wie auch immer. Das raubt den Wein oder kann ihn rauben. Es gibt als Weinräuber Konsequenzen falscher Entscheidungen. Man trifft eine Entscheidung und auf einmal merkt man, ups, das nimmt ja mehr, als dass es gibt. Und jetzt muss ich damit leben. Es gibt die Interventionen, die Beeinflussung falscher Freunde, falscher Begleiter, die mehr nehmen, die geben, Räuber des Weins. Und sehen wir, hinter all dem steht eine gewaltige Macht der Urweinräuber, der schon im Paradies es geschafft hat, Menschen, die absolut in der Komfortzone waren, da war alles optimal oder sehr gut, wie Gott gesagt hat, der es sogar unter diesen Umständen geschafft hat, ihnen einzureden, das ist alles nur Wasser. Den Wein gibt's, wenn du von diesem Baum isst, denn dann gehen deine Augen auf, du kannst entscheiden zwischen Gut und Böse, du bist in Mitte, du wirst sein wie Gott. Das ist der Wein. Das, was du hier hast, das ist Wasser. Der große Widersacher, der Künstler, der auf all dem spielen kann wie auf einem Klavier, virtuos, den Ängsten, den unerfüllten Sehnsüchten, Hoffnung, der Sünde, den Schwächen, falsche Programme, Traditionen, Erwartungen der Umgebung, Konsequenzen falscher Entscheidungen, Interventionen anderer Leute, der Widersacher spielt auf diesen Dingen wie ein Künstler auf dem Klavier. Also Gedanke 1 war, Leben gibt es nur in bedrohter Form, nämlich bedroht von den Weinräubern. Zweitens, die Weinräuber, Ängste, unerfüllte Sehnsüchte, Sünde, Schwächen, falsche Programme, Traditionen, Erwartungen der Umgebung, unser Inneres, das festgelegt ist, Konsequenzen falscher Entscheidungen, Intervention, Beeinflussung falscher Freunde und Menschen und hinter all dem die große, gewaltige Macht, die nur Gott bändigen kann, den Satan, der es von Anfang an verstanden hat, Wein in Wasser zu verwandeln und dann das Wasser als Wein zu verkaufen. Verstehen wir den Unterschied? Der Teufel hat es von Anfang an verstanden, Wein in Wasser zu verwandeln oder es darzustellen als Wasser und es dann trotzdem zu etikettieren als Wein. Gibt es diese sehr schöne Geschichte, dass ein Dieb in einen Laden einbricht, nachts, in einem Laden, wo es ganz wertvolle Sachen gibt und auch ganz billige. Und er macht in dem Laden nichts anderes, als einfach die Preise auszutauschen. Die Preise der teuren, wertvollen Dinge auf die billigen und umgekehrt. Und morgens kommen die unbedarfte Angestellte. Der Räuber geht rein und sagt, naja, was weiß ich, ich möchte dieses wunderschöne Kunstwerk kaufen. Und die Verkäuferin guckt drauf und denkt, naja, 87 Cent oder 95 Cent, bitteschön, und der nimmt es mit. Das ist dieser große letzte Räuber, der die Preise vertauscht, der die Fähigkeit hat, Wein in Wasser zu verwandeln und das dann zu verkaufen als den besten Wein. So ist diese Welt. Gedanke 3. Ich möchte uns das Geheimnis des Wörtchens aber mitgeben. Das Geheimnis des Wörtchen aber, wenn ihr nichts anderes behaltet, dafür habe ich gebetet. Das Geheimnis des Wörtchens aber. Also erstens, Leben gibt es nur in bedrohter Form. Zweitens der Weinräuber. Und drittens das Geheimnis des Wörtchens aber. Der Wein ging aus. Ja, jetzt gehen wir jetzt nach Hause. Was machen wir denn jetzt? Maria setzt dieser Situation glaubensvoll an Jesus ein Aber dagegen. Sie nimmt realistisch wahr, was los ist. Sie hat nämlich erkannt, der Wein ist ausgegangen. Und sie setzt das Aber entgegen, dass sie sagt, aber mein Sohn Jesus, der spätere Christus, mein Sohn kann das wieder zurückverwandeln. Sie kommt deswegen mit ihm ins Gespräch. Im Psalm 23 lesen wir, du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Also die Feinde, das sind diese Weinräuber. Da sitzt einer mit seinem Tisch, kurioses Bild, nicht irgendwo eine Hochzeitstafel oder so, sondern drumherum die Feinde. Aber gegenüber den Feinden gibt es ein Aber, denn du deckst mir den Tisch und schenkst mir voll ein. Und am Königstisch, darum geht es, wird kein Wasser eingeschenkt, sondern Wein. Aber der Herr. Und dieses Aber zieht sich durch die Bibel, und zwar von zwei Seiten. Und du hast die Entscheidung, von welcher Seite du dieses Aber sprechen willst. Dieser große Weinräuber, der führt uns immer vor Augen, gut, das ist alles nett, aber ich habe doch noch was Besseres für dich. Komm. Und wenn du dich für dieses Aber entscheidest, bist du immer der Loser. Dann geht letztlich der Wein aus und bleibt nur noch abgestandenes Wasser. Eben aber auch umgekehrt. Ich sagte, diese Welt, dieses Leben gibt es nur in bedrohter Form, immer. Aber, sagt die Bibel, an unzähligen Stellen. Aber Jesus ist unterwegs, dieses schal gewordene Wasser deiner Beziehung, deiner Gemeinde vielleicht auch oder wie auch immer, zurückzuwandeln in Wein. Und zwar wohlschmeckenden Wein, besseren Wein. Das Geheimnis des Wörtchens aber. Psalm 23 heißt es, ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Und jetzt wird ein Aber dagegen gesetzt. Aber dein Stecken und Stab trösten mich. Ich habe Angst, aber der Herr gibt mir Mut. Ich fühle mich leer. Aber der Herr steht bereit, das wieder neu zu füllen. Und so könnte man mit ganz vielen Sachen. Ich bin schwach, aber er ist stark. Ich bin verletzt, ich bin bitter. Aber der Herr ist mein Heiland und er will das wieder in Ordnung bringen. Und dieses Wasser wieder in Wein verwandeln. Ich fühle mich versucht, verführt, aber der Herr führt mich wieder raus, wenn ich schon reingefallen bin, und er bringt mich wieder auf eine gerade Straße in die frischen Auen. Er wandelt Wasser wieder in Wein. Ich bin einsam und ich sage das mit großem Respekt. Ich will das nicht billig machen. Trotzdem glaube ich, dass das gilt. Ich bin einsam, aber der Herr hat Wege, das schale Wasser meiner Einsamkeit wieder neu in Wein zu verwandeln. Krankheit, aber der Herr ist mittendrin mit seiner Kraft, mit seinem Trost, mit seiner Heilung. Ich werde sterben. Steht fest, ihr auch, sorry. Und dann kommt das große Aber. Aber ich werde auferstehen in Herrlichkeit, und zwar für immer. Was kann mir das Leben noch anhaben? Bei diesem großen Aber. Klar, der Teufel will auch das rumdrehen. Immer ein Aber gegen das Wahre setzen. Aber ich will lernen, das Aber Gottes zu setzen, gegen die Bedrohungen, gegen diese Verwässerungen der Welt, gegenüber diesem Mangel, dass der Wein ausgegangen ist in unserem Leben. Das Aber Gottes, das ist die Herausforderung des Glaubens. Das Geheimnis des Wörtchen Abers. Letzter Gedanke. Nun sagt die Maria, und da stecken ja ganz tiefe Wahrheiten dann auch drin. Viertens, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und wenn wir jetzt in diese Geschichte reingucken, dann merken wir, zunächst fängt es, also es geht es hier um die Rückführung von Wasser in Wein. Zunächst stellen wir fest, sie anerkennen, sie gestehen ein, dass, was niemand gedacht hätte, geschehen ist, dass der Wein dieser Feier ausgegangen ist. Sie gestehen es ein, und das weiß ich inzwischen, das ist so wichtig. Wo immer etwas ausgegangen ist an Lebensesprit, im tiefsten geistigen Sinne, Esprit kommt ja von Geist, wo immer etwas ausgegangen ist, ich will es nicht wegreden, ich will es nicht übertünchen, ich will es nicht schönreden, sondern eingestehen. Es tut gut, dass ich als Christ eingestehen darf, ich empfinde hier Mangel. Und ich bin enttäuscht und ich bin frustriert und ich fühle mich verarmt. Und ich komme aus diesem und jenem nicht raus. Das Eingeständnis ist eine wesentliche Voraussetzung. Also wenn die Weiler in dieser Hochzeit so getan hätten, alle, als wenn der Wein da wäre, kann man machen. Und ich habe, je länger ich Menschen kennenlerne, immer mehr den Eindruck, viele reden sich alles Mögliche schön, aber auf Umwegen kommt dieser Frust dann raus und tut seine negative Wirkung. Also das Eingeständnis, dieser Wein ist ausgegangen, hilft übrigens für eine Ehe, hilft für eine Gemeinde, hilft für alles eigentlich. Das Eingeständnis, denn das ist eine Voraussetzung, dass überhaupt etwas neu geschehen kann. Das war die Voraussetzung für Jesus. Er hätte überhaupt nichts gehandelt, wenn die so getan hätten, als sei schon alles in Ordnung. Das Eingestehen. Und dann fand ich sehr interessant, dass er diese Gefäße kommen lässt. Und das hat mich erinnert daran, dass unser Leben sozusagen auch aus verschiedenen Lebensgefäßen besteht. Ich habe ein Lebensgefäß, sage ich mal, meines Körpers, also meiner selbst, meines Leibes und so weiter. Und je älter wir werden, desto mehr haben wir den Eindruck, der Wein unseres Körpers wird eher zu Wasser. Ne? Also mal gelinde gesagt, alles wird schwächer. Meine Ehe ist ein Lebensgefäß. Meine Familie, meine Kinder, meine Enkel, merke ich, ist ein Lebensgefäß, in dem ich auch Fehler mache, wo auch längst nicht alles klappt. Mein Beruf ist ein Lebensgefäß, sogar verschiedene. Und zuallererst merke ich, es ist überall zunächst mal ganz alltägliches Wasser drin. Seien wir mal ehrlich, wo immer wir uns bewegen, was immer wir tun, zunächst mal läuft alles wie mit Wasser. Ich weiß noch, ich war mit einem Freund, wann war das, 1986, 87, auf einer großen Konferenz in Frankfurt, wo jemand Wunderbares versprochen hat. Und der Freund, der hat das alles schon durchgehabt, mit allem drum und dran aus dieser theologischen Richtung. Und als dann auf einmal ganz, ganz, ganz große Töne gesprochen wurden, lehnte er sich zu mir wiederum rüber, zweites Rüberlehnen, und sagte: Mach dir keine Illusionen, ich habe die kennengelernt, die kochen alle nur mit Wasser. Interessant. Also, unsere Gefäße, will ich sagen, sie sind zunächst immer wieder einfach menschlich mit Wasser gefüllt. Alles, ne? Alle Lebensbereiche. Das ist das Alltägliche. Und dann habe ich gedacht, Mann, wenn diese großen Gefäße daherbringen, Orient, wer bei uns auch, aber im Orient wisst ihr, was da drin ist. Da ist ein Haufen Dreck drin zunächst mal, da sind in der Regel Kakerlaken drin, da sind vielleicht auch irgendwelche Viecher, die dann vielleicht da drin noch gestorben sind und was weiß ich was. Kein Mensch käme auf die Idee, auch wenn es nur um Wasser geht, diese Gefäße ungereinigt mit Wasser zu füllen, weil ja es sein könnte, dass da jemand draus trinkt. Und wer will schon eine Kakerlake zwischen den Zähnen haben? Also die Reinigung. Das heißt, diese wunderbare Chance bei Gott immer wieder reinigen zu lassen. Das Licht Gottes, da muss man richtig reingucken, ne? Das ist ja dann da drin dunkel, da muss man schon Licht irgendwie reinführen und denken, oh, das ist richtig dreckig, da sind ja Viecher drin. Und es rauswaschen, reinigen, damit die überhaupt in die Lage kommen, dass da was Gutes, Gesundes rein kann. Das heißt nur Wasser, die Reinigung dieser Gefäße. Das versuchen wir ja mit dem Abendmahl hinzuweisen. Geht nicht einfach nach vorne und sagt, füll mich neu mit dem Wein und Brot, sondern wir laden da ein zu sagen, du bedenke doch, was ist denn los in deinem Leben? Wo haben sich Kakerlaken eingeschlichen in deine Lebensbereiche, sage ich jetzt mal, die raus müssen, die gereinigt werden, die er gerne heraushauen will? Gereinigt. Und dann war immer noch in diesen Gefäßen nur normales Wasser drin. Und der entscheidende Faktor war, dass Jesus Herr über dieses Wasser wurde. Und dass ihm diese Herrschaft sozusagen zugebilligt wurde. Bringt ihm diese Gefäße, selbstverständlich reinigt ihr die, füllt die mit dem Wasser des Alltags, das Alltägliche, was man überall trinkt, bei Hochzeiten eher nicht, bringt ihm das und dann wartet und hofft drauf, dass Gott etwas tut, dass etwas geschieht. Und tatsächlich das Wunder geschieht, das alltägliche Wasser in den gereinigten Lebensgefäßen wandelt sich zu einem wohlschmeckenden Wein. Und dann hört dieser Text auf und sagt, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat in Kana. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. In der Tat, das ist meine Erfahrung. Richtig verwurzeltes, gereiftes geistliches Leben gibt es in aller Regel, Gott hat immer für alles Ausnahmen, okay, aber in aller Regel gibt es nur hindurch durch diese Mangelerfahrungen, durch diese Brüche, durch dieses Versagen, durch manche Bitterkeit, durch manche Enttäuschung hindurch. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt nach neuem Wein schreit, dass die Gefäße neu gefüllt werden müssen. Und zurzeit komme ich immer wieder zurück auf dieses Bild, das hier, ja, das seit gefühlten Jahrhunderten an der Wand hängt. Das ist es tatsächlich. Unser Leben gibt es nur immer wieder mit Scherben, Bruchglas. Und es dann Jesus zu bringen und sagen, Jesus, Wein ist aus, Lebensgefäße zerbrochen und so weiter, kannst du? Und er fügt es dann nicht gerade mal so zusammen, sondern er baut eine Krone, eine königliche Krone draus, eine Krone der Gnade. Und auf einmal merke ich, hey, mit Jesus funktioniert das Leben anders. Die Kunst der Lebensführung, das ist unser Thema. Die Kunst der Lebensführung, zurück zur These, die Kunst der Lebensführung besteht in einem wesentlichen Teil darin, dass wir den Kampf gegen die Lebensverderber, gegen die Weinräuber gewinnen mit einem Aber, dem Aber Gottes, dass wir immer wieder dagegen sind. Ich bin schwach, aber er ist stark. Ich bin enttäuscht, aber er gibt mir Neues. Ich bin verbittert, aber er heilt das. Ich bin irritiert, aber er gibt mir wieder Klarheit. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber das ist das, was er uns geben will. Nun hast du auch deine ausgegangenen Weinreserven sozusagen. Manches ist auch bei dir zu Wasser geworden im Laufe der Zeit. Das ist nicht das letzte Wort Jesu, sondern da gilt, was er euch sagt, das tut. Also das ist natürlich schon das Grundprinzip. Wir lesen, wir lernen aus der Bibel nicht, weil das so nett ist, das auch, weil das schön ist, das ist auch schön, aber weil das die Anweisungen sind, die Gefäße bereiten, in denen Jesus Wasser wieder mit Wein, so Wein machen will. was er euch sagt, das tut. Die Kunst der Lebensführung im Kampf gegen die Lebensverderber, gegen die Weinräuber, siegreich zu werden, damit er Wasser, ganz abgestandenes Wasser, stinkendes manchmal, schon eiterndes Wasser, ne, in uns wieder in Wein verwandeln will. Das will er. Auch heute. Auch bei dir. Halleluja. Amen. Ach, ich habe da noch einen Vers gefunden. Die Woche. Losung. Losungen. Freitag, 1. März. Der Herr macht im Meer einen Weg. Wo gibt es denn sowas? Der Herr macht im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn. Und Philipper 1, lasst euch in keiner Weise von euren Widersachern einschüchtern. Lasst euch in keiner Weise von euren Widersachern einschüchtern, weil Jesus der Sieger ist. Amen.